Königliche Trauer, so heißt heute das Thema. Was an einer Trauer königlich sein kann, vielleicht, dass David sich in seiner Trauer nicht an das Übliche hält. Das war damals sehr viel ungewöhnlicher als heute. Und ansonsten werden wir sehen, ist es so anders auch nicht. Aber der Reihe nach. Zuletzt hatten wir gehört, vor 14 Tagen und davor, von der Sache mit Bathseba. Davids Kind mit ihr war inzwischen da und er war der Meinung, jetzt ist Gras darüber gewachsen. Als der Prophet Nathan kam und ihm diese Geschichte erzählte von dem Armen mit dem Schaf, das er so aufgezogen hat, der Reiche, der es ihm weggenommen hat, um seine Gäste zu bewirten. Und David war zornig geworden und hat gesagt, der Mann ist des Todes. Und Nathan sagt zu David, David, du bist der Mann. Und David gab ihm Recht und sagt, ich habe gesündigt vor dem Herrn. Und darauf hatte Nathan das Todesurteil für David aufgehoben. Aber folgenlos war das Ganze deswegen für ihn nicht. Und an dieser Stelle schalten wir uns heute wieder in die Geschichte ein. 2. Samuel 12, Abvers 15. Und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, sodass es todkrank wurde. Das Kind. Es kann nichts dafür, aber es wird zum späten Opfer von Davids Abwägen, dass jeder immer genau das ausbaden muss, was er eingebrockt hat. Wir ernten nicht nur das, was wir sehen, wir ernten auch das, was andere gesät haben. Und andere ernten auch, was wir gesät haben. Das, was hier passiert, das ist auch eine Art Gleichnis, in dem geschildert wird, was öfter zu beobachten ist. Dass unschuldige Kinder Opfer werden. Opfer, wenn der König und die Königin der Familie, der Vater und die Mutter des Kindes vom Weg abkommen, zum Beispiel. Ich habe in dieser Woche mit zwei Frauen gesprochen, in deren Familie, ehemaligen Familie, ein Rosenkrieg ausgefochten wird um die Kinder. Das ist brutal, mit welchen Bandagen da gekämpft wird. Kinder werden Opfer. Und schon lange weiß Israel das aus bitterer Erfahrung, dass die Sünden der Väter heimgesucht werden an den Kindern, bis in die dritte und vierte Generation, so lange, wie noch unmittelbarer Kontakt möglich ist zu den Vätern, Großvätern, Urgroßvätern. Das Kind ist todkrank und David findet sich damit nicht ab. Vers 16, und David suchte Gott um des Jungen willen und David fastete. Ein Fasten. Und wenn er hineinkam, lag er die Nacht über auf der Erde. Das ist nicht so, dass ihm der Appetit vergangen ist und dass er nicht schlafen kann, vielleicht auch. Aber David kämpft, er ringt um seinen todkranken Sohn. Er ringt mit Gott in einer Weise, wie er das vielleicht bisher noch nie getan hat, wie er noch nie um etwas gerungen hat. Er versucht, das Unheil noch aufzuhalten. Noch lebt es ja. Er sucht Gott und er sucht ihn zu beeindrucken. Er fastet ein Fasten, steht da. Das heißt, er isst überhaupt nichts mehr. Auf Waschen und Salben verzichtet er auch. Ein Bild völliger Selbsterniedrigung. Und nachts, da ist er buchstäblich am Boden. Er schläft auf dem nackten, harten Boden. Schließlich ist er es doch, der schuld ist. Und wenn er sich jetzt selber bestraft, vielleicht hat Gott ein Einsehen, vielleicht verschont er das Kind, vielleicht lässt er mit sich handeln, vielleicht lässt er sich erweichen. David kämpft. Seine Leute, die halten das für völlig übertrieben. Sie versuchen ihn zurückzuholen in den Rahmen des Normalen, des sogenannten Normalen. Vers 17, da traten herzu die Ältesten seines Hauses und wollten ihn aufrichten von der Erde. Er aber wollte nicht und aß auch nicht mit ihnen. Das ist vermutlich gut gemeint und ein schöner Zug. Sie versuchen ihn aufzurichten. Aber es funktioniert nicht, jedenfalls hier an dieser Stelle nicht. David blockt ab. Er zieht sich zurück, er isoliert sich, er isst nichts nach wie vor. 6 Tage geht das nun schon so. Und sie machen sich Sorgen um ihren König. Und dann passiert's. Am 7. Tage, Vers 18, am 7. Tage aber starb das Kind. Und die Männer Davids fürchteten sich, es ihm zu sagen, dass das Kind tot sei. Denn sie dachten, siehe, als das Kind noch am Leben war, redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf uns. Wie könnten wir ihm nun sagen, das Kind ist tot? Er könnte ein Unheil anrichten. Die machen eine Hochrechnung. Als es noch einen Funken Hoffnung gab, da hat er so und so reagiert, so unverständlich, so extrem, so abwegig. Wenn er jetzt erfährt, dass sein Kind trotz allem gestorben ist, was wird dann erst los sein? Der rastet aus, der schlägt alles kurz und klein, der bringt jemand um, der tut sich selber was an. Der David, dem eben das Kind gestorben ist, ist ihnen unheimlich. Lieber Abstand halten. Was sollen sie ihm auch sagen? Was kann man einem Menschen in so einer Lage sagen, das nicht hohl klingt? Berührungsängste. Vers 19. Und David sah, dass seine Knechte miteinander flüsterten. Er ist ausgeschlossen. Er sieht, wie die anderen untereinander flüstern. Es stimmt, das ist nicht leicht, auf jemandem zuzugehen, dem ein Kind weggestorben ist. Oder der Ehepartner zum Beispiel. Was soll man da sagen? Und das dann mitzuerleben, wie der leidet, wie die leidet. Das auszuhalten und letztlich nichts machen zu können, das ist schwer. Also lieber Abstand. Nur auf diese Weise werden die, die ohnehin abgeschnitten worden sind von einem Menschen, den sie lieben, zusätzlich isoliert, zusätzlich abgeschnitten von den anderen. Der britische Autor C.S. Lewis, der berichtet davon aus eigener Erfahrung. Er war nicht mehr jung, als er geheiratet hat. Und es war eine große Liebe. Und die währte nicht lange. Krebs. Daran ist sie gestorben. Und er hat sich von der Seele geschrieben, was er gedacht und empfunden hat, schonungslos. Und hat es später, wurde das veröffentlicht, ein kleines Büchlein, das heißt Über die Trauer. Das ist ein Buch, was mich beeindruckt hat und beeindruckt, wenn ich es lese. Und da beschreibt er auch das, die Hilflosigkeit der anderen. Ich lese mal einen kurzen Abschnitt vor. Es ist eine seltsame Nebenerscheinung meines Verlustes, dass ich spüre, wie ich jedem, der mir begegnet, eine Verlegenheit bedeute. Bei der Arbeit, im Club, auf der Straße sehe ich, wie sich Leute, die auf mich zukommen, überlegen, ob sie es erwähnen sollen oder nicht. Tun sie es, ist es mir zuwider. Tun sie es nicht, auch. Manche drücken sich ganz und gar. R meidet mich schon seit einer Woche. Am liebsten sind mir die wohlerzogenen jungen Männer, fast noch Jünglinge, die an mich herantreten, als sei ich Arzt, tief erröten, die Sache hinter sich bringen und sich so rasch, wie es der Anstand erlaubt, wieder entfernen. So hat er es erlebt. Und wenn eine oder einer es dann doch wagt, dann erweist sich nicht selten, dass es gar nicht so schwer ist, dass die Betroffenen es sehr wohl als gut empfinden, mit jemandem zu reden, dass sie gar keine besondere Hilfe darüber hinaus erwarten, dass sie mit der Hilflosigkeit, mit dem Mitaushalten zurechtkommen, besser als mit flotten Sprüchen. Eine Mutter, Marie-Louise Wölfing, eine Mutter, die hat ihren 10-jährigen Sohn verloren an einem Hirntumor auf eine tragische Weise. Er wurde lange, wurde das als Simulation abgetan und als es dann endlich rauskam, war es zu spät. Die hat es ausgedrückt in einem Segen der Trauernden, so hat sie das genannt. Und sie sagt so, gesegnet seien alle, die mir jetzt nicht ausweichen. Dankbar bin ich für jeden, der mir einmal zulächelt und mir seine Hand reicht, wenn ich mich verlassen fühle. Gesegnet seien alle, die mich immer noch besuchen, obwohl sie Angst haben, etwas Falsches zu sagen. Gesegnet seien alle, die mir erlauben, von dem Verstorbenen zu sprechen. Ich möchte meine Erinnerungen nicht totschweigen. Ich suche Menschen, denen ich mitteilen kann, was mich bewegt. Gesegnet seien alle, die mir zuhören, auch wenn das, was ich zu sagen habe, schwer zu ertragen ist. Gesegnet seien alle, die mich nicht ändern wollen, sondern geduldig so annehmen, wie ich jetzt bin. Gesegnet seien alle, die mich trösten und mir zusichern, dass Gott mich nicht verlassen hat. Vers 19. Und David sah, dass seine Knechte miteinander flüsterten. Das ist die Frage der Wahrheit. Lieber nichts sagen. So war das lange auch gängige Praxis bei Todkranken. Und das gibt es heute immer noch. Obwohl längst bekannt ist, dass man den Betroffenen nichts Gutes tut, wenn man ihnen das verschweigt. Dass man ihnen einen bewussten Abschied nimmt. Dass man ihnen die Möglichkeit nimmt, mit jemandem darüber zu reden. Meistens wissen sie es ohnehin. Und dann ergibt sich die paradoxe Situation, der Todkranke kann nicht mit seinen Angehörigen drüber reden, um die zu schonen. Und seine Angehörigen reden mit ihm nicht drüber, um ihn zu schonen oder um sich selber zu schonen. Und dabei ist Ungewissheit oft schlimmer als Klarheit. Dabei hat er doch längst gemerkt, was los ist. So wie hier David. Und David sah, dass seine Knechte miteinander flüsterten. Da merkte David, dass das Kind tot war. Und David sagte zu seinen Knechten, ist das Kind tot? Sie sagten, es ist tot. Wie David sich verhält in dieser Woche zwischen Diagnose und Tod seines Kindes, das ist heftig. Aber es ist so ungewöhnlich auch nicht. Die Schweizer Psychiaterin und Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross, sie lebt in den USA, lebte, ist inzwischen auch gestorben, die hat als junge Frau unzählige Interviews mit Sterbenden geführt. Und sie hat festgestellt, dass es da Ähnlichkeiten gibt, dass Dinge immer wieder auftreten. Und sie hat das Sterbephasen genannt. Damit ist nicht gemeint das Sterben als körperlicher Vorgang, sondern die seelische Verarbeitung, wenn jemand das erfährt, dass er in Kürze oder in einem klaren Zeitraum sterben muss. Und ähnlich tritt es auch bei Angehörigen auf. Und ich sage das bloß mal kurz, viele kennen das sicher. Ein Ärztes ist nicht wahrhaben wollen, stimmt gar nicht. Das Röntgenbild ist verwechselt, was auch immer. Das finden wir bei David hier nicht. Aber Isolierung, nicht wahrhaben wollen und Isolierung, das finden wir. Er zieht sich zurück, er lässt die anderen abblitzen, er zieht sich raus. Das finden wir. Zorn, nicht berichtet. Verhandeln, das ist hier ganz zentral. Sein Beten, sich fast alles versagen, nichts essen, nicht waschen, sich nicht mehr salben und versorgen. Das ist ein Versuch zu verhandeln, Gott rumzukriegen, das Ruder nochmal rumzureißen. Und das ist nicht eine Spezialität von religiösen Menschen, von Christen oder welchen auch immer. Das machen auch Menschen, die nicht an Gott glauben. Die finden halt eine andere Adresse für ihre Verhandlung. Oder sie lassen für diese Gelegenheit den Gedanken an Gott dann mal vorübergehend gelten, um jemanden zu haben, mit dem sie verhandeln können. Dann Depression, wörtlich übersetzt niedergedrückt sein. Bei David ganz sinnhaft, er liegt nachts am Boden, niedergedrückt sein. Und am Schluss Zustimmung. Das werden wir noch sehen, ob David dahin kommt. Inzwischen wird es nicht als so eine feste Reihenfolge gesehen und nicht jeder erlebt alle diese Phasen. Im Einzelnen ist es dann sehr individuell. Aber es gibt doch Züge, die häufiger vorkommen. Und es kann helfen, das zu wissen, dass das auftreten kann. Das denen zuzugestehen, die in dieser Situation sind. Oder auch uns selbst, wenn wir in so eine Situation kommen sollten. Mancher erlebt es ansatzweise, wenn der Arzt irgendwas entdeckt und eine Probe einschickt. in der Zeit, bis die Nachricht kommt. Oder im Kleinen auch bei anderen Verlusten. Oder eben auch, wenn ein anderer Mensch stirbt. Die Psychotherapeutin Verena Kast, ebenfalls Schweizerin, die hat diese Phasen auf Trauernde übertragen. Und das sieht dann relativ ähnlich aus. Ich habe es euch nochmal daneben gestellt. Das gehe ich jetzt nicht nochmal durch, ist recht ähnlich. Zustimmung, neuer Selbst, neuer Weltbezug. Sowas war das Letzte, was Davids Leute jetzt von ihm erwartet hätten. Nach dem, was sie mit ihm erlebt haben. Und wieder kommt es anders, als sie es erwarten. Vers 20, da stand David von der Erde auf und wusch sich und salbte sich und wechselte seine Kleider und ging in das Haus des Herrn und warf sich nieder. Dann kam er in sein Haus und verlangte zu essen und man setzte ihm Brot vor und er aß. Das war nun das Letzte, was sie erwartet hätten. David beendet seinen Rückzug. Er achtet wieder auf sich, er wäscht sich, pflegt sich, zieht sich ordentlich an. Und das Erste, was er dann tut, er geht ins Haus des Herrn und wirft sich nieder. Gott ist Gott. Gott ist immer noch Gott. Das erkennt er damit an. Auch wenn sein Versuch zu verhandeln nichts gebracht hat, auch wenn Gott seine Gebete in diesem Fall nicht erhört hat, gerade jetzt braucht er ihn. Gerade jetzt sucht er die Gegenwart Gottes. Gott will uns auch in unserem Schmerz begegnen. Gott hält uns aus mit unserem Mischmasch an Gefühlen in so einer Situation. Auch ihm gegenüber, mit diesem Mischmasch ihm gegenüber. Und wenn ich das in so einer Situation nicht kann, wenn ich da nicht beten kann, wenn mir die Worte im Hals stecken bleiben, oder in Tränen ersticken, was dann? Dann benutzt die Gebete anderer, in denen du dich wiederfindest. Nicht umsonst enthält die Bibel ein dickes Gebetbuch, die Psalmen, und denen ist fast keine Lebenslage fremd, keine Situation fremd. Von diesen Worten können wir uns tragen lassen, wenn wir selber keine Worte finden, wie Generationen vor uns das gemacht haben. Und dann, nachdem David im Haus des Herrn war, kommen seine natürlichen Bedürfnisse zu ihrem Recht. Er kommt zurück, er lässt auftragen und isst. Und seine Leute kriegen den Mund nicht mehr zu. Was sie dann tun, das ist nachahmenswert. Sie regen sich nicht auf bei anderen und meckern, sondern sie versuchen zu verstehen. Und sie tun das, was dabei am hilfreichsten ist, sie fragen ihn. Jetzt trauen sie sich. Und seine Knechte sprachen zu ihm, was soll das, was du tust? Als das Kind lebte, hast du gefastet und geweint. Nun aber es gestorben ist, stehst du auf und isst. Das Gegenteil von dem, was üblich ist. Als hätte er seine Trauer schon vorweggenommen. Und jetzt wäscht er sich und geht zu Gott und isst und macht einen neuen Anfang. Weinen hat seine Zeit, seine Tränen trocknen und wieder aufleben hat seine Zeit. Auch wenn die anderen das komisch finden, aber das ist nicht der Maßstab, was üblich ist, was die anderen für richtig halten. Und gerade Trauernde können das oft, sich diesem Maßstab entziehen. Immerhin versucht David, es ihnen begreiflich zu machen. Vers 22, er sprach, als das Kind noch lebte, fastete ich und weinte, denn ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt. Da sagt er das, verhandeln, das war der Versuch zu verhandeln. Und dann sagt er weiter, nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm fahren, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. Ein bisschen Bitterkeit drin, aber er akzeptiert, was sich nicht ändern lässt. Aber nicht so leicht obenhin. Er bekommt seinen eigenen Tod in den Blick. Ich werde wohl zu ihm fahren, zu dem Kind, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. Wenn ein naher Mensch stirbt, kommt das in den Blick. dass auch wir einmal an dieser Stelle stehen oder liegen werden. Und natürlich kann dieser Gedanke uns Angst machen. Und vielleicht ist das ein Grund für die Scheu, Todkranken die Wahrheit zu sagen. Für die Scheu, mit Trauernden zu reden und sich dem auszusetzen. Aber diese Wahrheit, die kann unserem Leben Gewicht geben, Tiefgang geben. Die kann uns helfen zu sortieren, was Wert hat und was nicht. Die kann uns dankbar machen für unser Leben, für jeden Tag. Die kann uns helfen, das Geschenk des Lebens neu zu schätzen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So sagt es der Beter von Psalm 90. Und für viele hat diese Erkenntnis, natürlich wissen wir das alle, aber wenn das so richtig ankommt, hat es eine Wende in ihrem Leben gebracht, hat es eine Tiefe. Statt sie heilen zu lassen. Es war tragisch, Davids Versagen, der Tod seines Kindes. Auch sich noch sagen zu müssen, ich habe da eine Schuld dran. Und sein Vergehen, die Folgen, das war eins der schlimmsten und furchtbarsten, was ein Mensch durchstehen muss. Aber er findet den Punkt, an dem er seine Perspektive grundlegend verändert. An dem er nicht mehr nur nach unten schaut und zurück. Jetzt schaut er wieder nach oben und dann nach vorn. Er nimmt sein Leben neu aus der Hand Gottes und gestaltet es mit seinen Händen. Vers 24, und David tröstete seine Frau Bathseba. Und er ging zu ihr ein und lag bei ihr. Und sie gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Salomo. Und der Herr liebte ihn. David tröstete seine Frau Bathseba. Und der Erzähler nennt sie jetzt nicht mehr länger die Frau Urias. Am Anfang hat er noch gesagt, die Frau Urias bekam das Kind und so weiter. Jetzt sagt er seine Frau. Es gehört nun der Vergangenheit an, dass es die Frau Urias war. Sie müssen nun weiter, die beiden, David und Bathseba. David ging zu ihr und lag bei ihr. Und sie gebar einen Sohn und er rief seinen Namen Salomo. Ein Name, der Frieden atmet. Shalom, davon kommt das. Siehe, ich mache alles neu. Die Sonne der Gnade Gottes geht auf über ihnen. Und es wird extra hier gesagt, und der Herr liebte ihn. Und Gott schickt extra seinen Propheten, um David das sagen zu lassen. Vers 25, und er sandte Botschaft durch den Propheten Nathan. Und der rief ihn, das Kind, Jedidja mit Namen, um des Herrn willen. Jedidja, Gottes Liebling. Gottes Plan mit David war noch lange nicht zu Ende. Gottes Geschichte mit ihm geht weiter. Gottes Geschichte in unserem Leben geht auch immer weiter. Wie tief die Wunden auch sind, die uns im Leben geschlagen werden. Durch eigenes Verschulden oder unverschuldet. Gottes Plan mit uns ist nicht zu Ende. Auch wenn die Folgen unserer schmerzhaften Erfahrungen sich weiter auswirken. Gott will uns unser Leben nicht vermiesen, noch zusätzlich. Er spuckt keinem in die angebrannte Suppe. Und nichts, was wir im Leben erfahren, muss uns so niederdrücken, dass wir daran total zerbrechen. Es kann vieles zerbrechen und kaputt gehen, aber die Beziehung zu Gott hält, wenn wir sie halten wollen. Und wir werden auch gehalten. David, der in einer Weise schuldig geworden ist, wie es jedem von uns hoffentlich erspart bleibt, der Folgen und Schmerzen tragen musste, die uns hoffentlich erspart bleiben, ermutigt uns, Gott will trotz allem unser Leben. Und so sind wir eingeladen, uns auch in dieser Geschichte wiederzufinden. Vielleicht in dem Kind, das ausbaden muss, was ein anderer verbrochen hat. Vielleicht in David, der hier die schmerzlichen Konsequenzen tragen muss, seiner Tat, in seinem Kampf, in seinem Versuch, Gott umzustimmen, in seinem Rückzug. Oder in Davids Leuten, die hilflos daneben stehen bei seiner Trauer, die trotzdem versuchen, ihn aufzurichten und dann nicht wissen, wie sie mit ihm reden sollen, als er so anders reagiert. Und die dann versuchen, ihn zu verstehen und fragen. Oder in David später, wie er einen Neuanfang macht, wie er sich dem Leben wieder zuwendet, wie er die Nähe Gottes sucht, wie er wieder ist, wie er sich nicht von den Erwartungen anderer gängeln lässt, aber versucht, sich ihnen verständlich zu machen. Vielleicht bist du im Moment einer, die Trost braucht. Vielleicht einer, der Trost gibt. Vielleicht auch beides. Wo auch immer du dich wiederfindest. Vielleicht auch in keinem von diesen Personen. Auf alle Fälle gilt, was am Ende von Bathsebas zweitem Sohn gesagt wird. Und der Herr liebte ihn. Und der Herr liebte ihn. Das gilt von dir. Jedidja, Gottes Liebling. Das gilt für dich. Das gilt im Leben und im Sterben und darüber hinaus. Amen.